Diese Stage Fright, diese Bühnenangst, diese Urangst ist eben da. Wenn ich also mich auf die Bühne stelle und dort vielleicht etwas sage, was die anderen als blöd empfinden, könnten die mich ausstoßen und dann bin ich tot.
PR und Kommunikation.
Management-Themen bei Themenradio.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen beim Themenradio. Heute geht es um Kommunikation. Und zu diesem Thema möchte ich sprechen mit Isabel Garcia. Sie ist Buchautorin, Dozentin, Coachin und Kommunikationsexpertin und hat einige Bücher geschrieben, über die ich schon in der Vergangenheit mit ihr gesprochen habe. Zum Beispiel Ich rede zwei oder Ich kann auch anders. Und jetzt habe ich die besondere Ehre, Sie in Sevilla zu begrüßen. Hallo Isabel.
Hallo Wolfgang, schön, dass ich dabei sein darf.
Vielleicht zuerst einmal für alle, die gar nicht wissen, was eine Kommunikationsexpertin genau macht. Was machst du für deine Kunden in Deutschland?
Oh, das ist immer wieder so eine Frage. Das ist ganz spannend, wenn die Leute sagen, mach mal mehr Werbung. Und dann fragen die, oh, wo ist deine Zielgruppe? Und dann sage ich so, oh, keine Ahnung. Also ich habe einen Bauchladen. Ich habe als Ziel, dass ich sage, ich möchte Menschen dabei helfen, sich wohler zu fühlen in allen möglichen Kommunikationssituationen. So, und das ist jetzt sehr weit gegriffen. Manchmal kriege ich ein Team, wo die Leute, vielleicht so 20, 30 Leute, nicht so gut oder Mitarbeitende nicht so gut miteinander reden. Oder ich bekomme eine einzelne Dame, weil sie ab und an Vorträge hält und eben nervös ist oder sich nicht so gut verkaufen kann. Ja, also unterschiedliches. Ne? Also es geht sowohl um Präsentationen, Konfliktgespräche, Stimmtraining, Körpersprache, Atmung und jetzt könnte ich noch ewig weitermachen. Es ist wirklich alles Mögliche rund um Kommunikation, weil ich das einfach faszinierend finde. Und den Bauchladen habe ich deswegen, weil ich gern ganzheitlich drauf schauen möchte.
Was ist eine ganzheitliche Kommunikationsberaterin? Was ist ganzheitliche Kommunikation?
Tatsächlich habe ich persönlich für mich diesen Begriff einfach, also mich so zur ganzheitlichen Kommunikationsexpertin für mich einfach so gefunden. Denn es gibt ganz häufig Ausbildung oder nicht ganz häufig, aber schon einige Ausbildung zur ganzheitlichen Gesundheitsberaterin, habe ich gedacht, ach, das ist cool. Das ist ja im Endeffekt auch das, was ich für die Kommunikation mache. Und ja, was mache ich da alles? Ich gucke eben auch zum Beispiel eben auf die Gesundheit. Also ich habe 2 Ausbildungen gemacht zur ganzheitlichen Gesundheitsberaterin nach Dahlke und nach Spitz. Und bei der einen Ausbildung bin ich noch ein bisschen dabei. Und ich habe eine Trauma-Ausbildung gemacht, weil ich traumasensibles Reden sehr spannend finde und eben auch wahnsinnig spannend finde, was Trauma mit uns macht. Also Traumafolgen, wenn wir die noch leben, was es mit der Kommunikation auch macht. Das wirkt sich ja alles aus. Und insofern, ich mag immer gar nicht aufhören, sondern ich bin immer wieder fasziniert. Und je mehr ich lerne, wie das so dieser typische Spruch, desto mehr merke ich, oh mein Gott, ich weiß gar nicht mehr, wo ich anfange, wo ich aufhören soll. Und das ist ja genau meine Aufgabe in dem Moment, dass ich ganzheitlich drauf schaue und dann eben mit der Person spreche, frage, was möchtest du erreichen, ne, was ist dein Ziel, was ist dein Wunsch? Und dann ziehe ich halt die Schubladen und die Tipps ran. Und ob das jetzt Schlafen oder Ernährung oder Stimmtraining ist oder Körpersprachetraining oder eben Trauma oder mentale Arbeit, so Neurowissenschaften oder ganz schlicht eine Präsentation aufbauen, das ist dann meine Aufgabe. Also ich habe dann einiges an Wissen und damit muss ich in dem Moment dann die Person, die mich bucht, nicht auseinandersetzen, sondern ich schaue dann, dass ich einen guten Weg finde. Und wenn der nicht passend ist, suche ich weiter. Das ist meine Aufgabe.
Es geht also in deinen Trainings nicht nur um die Stimme, um jetzt festes Stehen und guten Stand, zum Beispiel bei einer Rede, sondern es geht auch um persönliche Gesundheit, die persönliche Energie, also nicht nur um die Präsenz auf der Rednerbühne. Richtig?
Ja, je nachdem, was die für Ziele haben. Ne? Also wenn jemand von den Themen nichts wissen will, dann würde ich das auch so nicht ansprechen. Also vielleicht mal kurz ansprechen, aber dann eben auch sein lassen. Aber zum Beispiel hatte ich mal jemanden, der hatte sehr, sehr viele Konflikte und hat sich halt hauptsächlich von Fastfood ernährt. Und ich will gar nicht sagen, bäh, 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 jeder soll machen, wie er will. Nur dann hat er eben auch wenig geschlafen, hat wenig auf sich geachtet. Und dann ist natürlich, oder die Wahrscheinlichkeit steigt, dass dein Nervensystem einfach immer angespannter ist, weil kaum noch Erholungsphasen da waren. Weil diese Person dann als Workaholic durchgearbeitet hat, gedacht hat, okay, hier nochmal Schokolade, hier nochmal dies, hier nochmal Fastfood. Und da habe ich so gedacht, okay, im Körper haben wir jetzt schon einiges an Entzündung und an Konflikten. Es wäre einfacher, da schon mal anzufangen, oder es wäre hilfreich, da schon mal anzufangen und zu gucken, wie kann ich schon im Körper vielleicht so ein paar Sachen beruhigen, ja, so ein bisschen runterbringen. Heißt nicht, dass jetzt irgendjemand nur noch hier Karotten essen soll. Darum geht es gar nicht, sondern einfach draufschauen, was könnte hilfreich sein. Und allein schon ausreichend schlafen, wenn es dann möglich ist, aber eben zu gucken, wie könnte es vielleicht besser werden, ist auch schon ein riesengroßer Schlüssel für jemanden, der viele, viele Konflikte hat. Oder eben auch, ich habe Leute, die stehen dann eben vor mir und sagen, oh, ich kann das nicht erreichen, ich erreiche das nicht und denken, sie sind ein sogenannter Loser oder sowas und kriegen das nicht hin. Und dann zeige ich eben auf, nee, du kannst das ja. Jetzt ist eben eher die Frage, warum kriegst du das eben in stressigen Situationen oder für dich stressigen Situationen nicht hin? Und dann ist es eher so, dass ich daran arbeite, wie kann die Person sich selbst besser regulieren, um das Nervensystem zu regulieren und entspannter zu sein, um dann eben auf all das Wissen zurückgreifen zu können. Das Wissen und das Können ist da, aber doch häufig können wir es eben in dem Moment nicht anwenden, weil wir außerhalb unseres sogenannten Stresstoleranzfensters sind. Insofern finde ich es auch wichtig zu wissen.
Du beschäftigst dich ja auch schon sehr lange mit dem Thema. Und diese Erkenntnisse bekommen ja nicht nur deine Kunden, sondern das bietest du durch Bücher auch immer wieder einer breiteren Öffentlichkeit. Und dein neuestes Buch heißt Wie sage ich eigentlich? Pünktchen, Pünktchen, Fragezeichen, 30 Tipps für schwierige Gespräche. Also ein Ratgeber, wie ich mit solchen Gesprächen umgehen kann, wie ich mich eventuell vorbereiten kann. Was sind schwierige Gespräche, beziehungsweise wie definierst du das?
Zum Beispiel fange ich bei so einer Sache an wie der Wahrheit und Recht haben wollen. Das ist so für mich eine Sache, weil manche Leute denken, na, ich habe ja Recht. Ich habe ja die Wahrheit. Und dann gehen die natürlich anders in ein Gespräch herein. Also wenn ich jetzt denke, ich habe Recht und du, Wolfgang, du hast ja Unrecht, gehe ich natürlich anders in ein Gespräch rein, weil ich dann vielleicht eher dich davon überzeugen möchte, doch endlich zu sagen, ah, oh, stimmt, Isabel, du hast ja Recht. Als wenn ich reingehe und sage, okay, ich habe meine Wahrheit, jetzt bin ich neugierig auf deine Wahrheit. Und dann kommt vielleicht noch eine andere Person rein, die hat wieder eine andere Wahrheit. Also wir haben so viele Wahrheiten, wie wir Menschen auf der Erde sind. Und ich weiß, dass ganz viele Menschen, wenn sie sowas hören, sagen, nee, also was wahr ist, muss auch ausgesprochen werden. Das ist deine Wahrheit, es ist unsere Wahrheit und es kann sein, dass ganz viele Menschen diese Wahrheit, die du wahrnimmst, ähnlich wahrnehmen. Also das kann alles sein, doch die Wahrheit im Gespräch, in der Kommunikation, die gibt es nicht, meiner Meinung nach. Und es ist auch nicht hilfreich, so in ein Gespräch zu gehen. Und wenn ich das allein schon realisiere und nicht sage, ich gehe da rein in dieses Gespräch, um Recht behalten zu wollen, sondern um zu gucken, wo stehst du gerade, wo bin ich gerade und wo können wir uns treffen? Oder machen wir es vielleicht so, gehen wir erstmal meinen Weg, dann probieren wir mal deinen aus oder. Ja, aber eben nicht damit reingehen, dass ich sage, so du hast Unrecht und ich sammle jetzt einfach Argumente, um dir jetzt endlich zu zeigen, dass du Unrecht hast. Also das ist, finde ich, schon ein großer Schlüssel.
Nimm uns doch mal nochmal mit in dein Buch. Was ist denn so ein typisches, schwieriges Gespräch?
Oh, so viele. Zum Beispiel so typische Sachen im Business. Ja, also wenn zum Beispiel eine Kollegin das Parfum von der anderen Kollegin nicht riechen mag und davon Migräne bekommt. So, und ich möchte jetzt um Gottes Willen, auch wenn ich Migräne jetzt nenne, nicht kleinreden, denn Migräne ist etwas wirklich, wirklich Schlimmes. Wer das hat, der weiß das. Das ist eine ganz blöde, richtig schmerzhafte Krankheit. Und insofern meine ich das komplett ernst. Die bekommt also Migräne, wenn sie dieses Parfum riecht. Zum Beispiel, habe ich schon gehabt. Ja, was sagst du jetzt? Irgendwann, am Anfang sprechen wir es nicht an, weil wir denken, ist ja unhöflich. Irgendwann sind wir so gereizt, dass wir es ansprechen, aber schon so drüber sind, dass wir dann sagen, oh, du mit deinem Parfum kannst du nicht mal aufhören. Auch nicht hilfreich. Und insofern, wie kann ich etwas ansprechen, ohne praktisch die andere Person klein zu reden, ohne sie oder ihr Parfum, was ja ein Teil von ihr ist, schlecht zu machen. Ohne von einer anderen Person zu verlangen, dass sie doch gefälligst dieses Parfum nicht mehr benutzen darf. Und da hilft zum Beispiel eben, dass ich es auf mich nehme, dass ich in so eine Ich-Botschaft, in eine Selbstoffenbarung gehe, dass ich mich zeige, dass ich sage, du, ich weiß, es ist meine Baustelle, ja, denn ich habe eben leider immer mal wieder Migräneattacken und leider eben reagiere ich auf manche Parfums und deins gehört dazu. Und ich weiß, dass ich von dir natürlich jetzt nicht erwarten kann, dass du es nicht mehr nutzt. Und daher würde ich jetzt ganz gerne mit dir gemeinsam gucken, wie wir eine Lösung finden können. Denn ich kann nicht arbeiten, wenn du neben mir sitzt. Also was können wir machen? Wie können wir es machen? Was können wir ausprobieren? Wäre das okay für dich, wenn wir da mal gemeinsam drauf schauen? So, und dann gebe ich sogar noch der anderen Person die Möglichkeit, mir zu helfen. Es gibt ja manchen Personen wirklich so eine Art Kick. Also nicht, weil jetzt der andere Migräne hat, aber einfach so dieses, oh, ich kann helfen, ich tue etwas Sinnvolles. Und es ist nicht ein, du bist doof und du hast ein doofes Parfum. So, dieser kleine Wechsel, der hilft schon ungemein.
In dem Buch gibst du ja wertvolle Tipps und hast da wahrscheinlich auch Tools und Werkzeuge. Kannst du mal eins für uns nennen oder kurz beschreiben, wie du das anwendest und worum es da geht?
Also zum Beispiel, dass ich den Menschen vom Verhalten trenne. Wir neigen dazu, dass wir ganz schnell, das sagt ja auch Schulz von Thun, dass wir sehr schnell in diese Denke reingehen, um eben schnell Menschen in Schubladen zu packen. Der ist doof, der ist krank, der ist böse. Ja? Heutzutage kommt ja auch noch dazu, der ist rechts. Und ich will jetzt rechts nicht kleinreden, um Gottes Willen. Es ist einfach nur so, dass es häufig sehr schnell kommt. Ja, jemand hat eine andere Meinung und dann ist die Person rechts. Oder sie ist, und dabei kenne ich manche, die haben einfach nur eine andere Meinung und würden vielleicht im Leben nicht die AfD wählen. Jeder darf, ne, das machen, wie er möchte. Ich finde diese schnelle Verurteilung relativ schwierig. Und das ist zwar bei uns im Gehirn eben angelegt, weil unser Gehirn natürlich nicht über so viele Dinge bewusst nachdenken kann. Und deswegen versucht es eben Situationen und Menschen in Schubladen zu packen. Ist jemand anderer Meinung, ist es sehr leicht, oh, der ist böse. Ja, dann brauche ich auch nicht weiter drüber nachdenken. Wenn jemand böse ist, brauche ich nicht über den Inhalt nachdenken. Und dann wird auch jemand sagen, ja, wenn der böse ist, brauchst du ja nicht weiter dich drum kümmern. Ist jemand krank, muss ich das genauso wenig machen. Ist jemand dumm, muss ich es auch nicht machen. Ich muss dem Inhalt keine Chance geben, wenn der dumm ist. Wenn ich also jetzt den Menschen vom Verhalten trenne, bedeutet das, dass ich vielleicht sage, dass du mich in dieser Situation, also ganz konkret fragen, dass du mich in dieser Situation gefragt hast, ob mein Computer am Strom angeschlossen ist, als ich dir sagte, er funktioniert nicht. Das hat mich wirklich sehr geärgert. Ja, oder das fand ich nicht gut oder das habe ich als dumm empfunden. Dann kann ich das dumm meinetwegen aussprechen, aber ich spreche eben ein Verhalten aus. Ich spreche eine konkrete Situation an. Ich sage nicht einfach, ey, du bist so dumm. Es ergibt überhaupt gar keinen Sinn, mich mit dir zu unterhalten. Und im blödesten Fall ist es auch so, dass ich das nur denke und dann denke, ich spreche immer noch nett mit dieser Person. Aber alles das, was wir denken, das spiegelt sich in der Stimme, in der Körpersprache, in der Mimik und es kommt beim anderen an. Mehr so subtil, ja, so verdeckt, dass wir ein Bauchgefühl haben von, irgendwas stimmt hier nicht. Und die Person ist aber immer noch anlächelt und anstrahlt und sagt, nein, ist doch alles ganz toll. Aber wenn die denkt, du bist dumm, kommt das rüber, es kommt an und es sorgt nicht dafür, dass wir uns näher fühlen oder uns verbunden fühlen.
Mich würde noch interessieren, was die häufigsten Gründe sind, warum du gerufen wirst. Ich kann mir vorstellen, es geht da oft um Reden. Um öffentlich reden, weil man liest ja öfters mal Studien, dass öffentliche Reden vor Publikum eines der größten Ängste der Menschen ist. Das zeigen ja viele Untersuchungen. Und das gilt ja wahrscheinlich auch für persönliche Gespräche im kleinen Kreis, wenn sie schwierig sind, wie du vorhin beschrieben hast, oder wenn sie zumindest eine Hürde für den einen oder anderen stellen und der vielleicht sogar kurz vor der Panikattacke steht.
Absolut. Denn wir haben eben immer noch diesen ganz alten Gehirnanteil, das Stammhirn, was eben hauptsächlich dafür da ist, um uns zu sagen, so, jetzt versuchen wir mal zu überleben hier, die moderne Welt. Aber dieser Anteil ist nicht modern vom Gehirn, der hat also noch ganz alte Strukturen. Und wenn wir früher außerhalb einer Gemeinschaft waren und ausgeschlossen wurden, weil wir vielleicht irgendwas Dummes gemacht haben oder wie auch immer, dann waren wir tot. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir gestorben sind, war groß. Ja, während wir geschlafen haben, hat uns keiner bewacht und. Wir haben nicht gemeinsam jagen können und so weiter. Also es geht wirklich sehr, sehr lange zurück. Und diese Urangst ist immer noch da, weil wir da, oder dieser Stamm, das Stammhirn praktisch denkt, wir sterben. Und das kann ich natürlich auch im Privaten haben. Wir denken dann, oh Gott, das kann ich ja nicht aussprechen, das kann ich dir nicht sagen oder das kann ich ihm nicht sagen, weil dann wird er mich verlassen so und dann verliere ich die Familie, die ich jetzt gerade dazu gewonnen habe oder. Und wir vergessen dabei, dass wir, wenn wir die Dinge nicht ansprechen, viel mehr Distanz haben. wenn wir sie nicht ansprechen, aber sie weiter in uns tragen, sie versuchen zur Seite zu schieben, zu deckeln, steht das zwischen uns. Und wenn beide das machen, dann ist das Ende dieser Beziehung fast vorprogrammiert. Daher ist es hilfreich, sich zu überlegen, wie kann ich alles ansprechen. Und ich bin der Meinung, wir können alles ansprechen, wenn wir eine gute Wortwahl oder auch eine hilfreiche Wortwahl, eine hilfreiche innere Haltung haben zum Gespräch.
Zum Schluss vielleicht noch eine persönliche Frage. Wie bist du selbst denn zu dem Thema Kommunikation gekommen und hast es letztendlich auch zu deinem Beruf gemacht?
Das liegt daran, dass ich sowohl introvertiert bin, als auch schüchtern, als auch dann noch so eine Fettverteilungsstörung habe. Und dadurch als 12-Jährige, also ich habe so ein Lipödem, meine Beine waren dann relativ füllig im Gegensatz zum oberen Körper. Es ging mit 12 langsam los, mit 18 hatte ich schon 2 Kleidergrößen Unterschied oder so 3, 4, ist auch egal, auf alle Fälle ein großer Unterschied. Und dann stehe ich am Mittelpunkt. Und dann steh mal als Introvertierte im Mittelpunkt, wenn du am liebsten eigentlich mit der Wand verschmelzen möchtest und dann auch noch schüchtern bist. Und ich gehörte einfach nicht dazu. Ich war kein Teil von Gruppen. Ich gehörte nicht zu einer Clique oder sowas. Und ich wollte gern dazugehören. Also auch bei mir natürlich dieser Überlebensinstinkt. Ich möchte gern dazugehören. Ich möchte gern Teil von etwas sein und nicht einsam und alleine irgendwann mal sterben. Und diese Angst hatte ich als Jugendlicher. Also habe ich angefangen und gedacht, okay, so, reiß dich zusammen und habe dann wirklich geguckt, wie geht Kommunikation. Ich konnte es ja, aber eben nur mit einer Person und nicht, wenn mehrere Leute um mich herum waren. Und dann habe ich angefangen mit Humor. Der ging natürlich am Anfang nur auf Kosten der anderen. Es war nicht gut, aber ich habe es erst mal probiert. Und am Anfang habe ich es probiert mit Schlagfertigkeit. Und auch das ging häufig auf Kosten der anderen. Also ist eben manchmal der Übungsweg und Übungsprozess. Und mittlerweile erkenne ich eben auch, oh, das war nicht so wertschätzend von dir oder das war nicht so gut. Und guck mal, hier hast du den Humor nicht wirklich wertschätzend gemacht, weil du dich so unsicher gefühlt hast. Aber das ist tatsächlich einer der Hauptgründe, warum ich mich damit so sehr auseinandergesetzt habe, um mir Wissen anzueignen, was mir dann eben Sicherheit im Gespräch gibt.
Ja, dann war das vielleicht nicht so ein schöner Anlass, sich damit zu beschäftigen, sondern aus der Not heraus, in Anführungsstrichen. Und du hast das Beste draus gemacht. Und der Vorteil der ganzen Sache ist natürlich, dass du anderen Menschen jetzt damit Gutes tust und dein Wissen weitergibst. Hast du auch öffentliche Redetermine oder Vorträge, wo Menschen eventuell auch teilnehmen können oder sich einen Vortrag von dir anhören können?
Ja, tatsächlich. Ich habe in Halle, ich glaube 5. Juni, habe ich einen Vortrag, da auch zum Thema, wie sage ich eigentlich? Also da geht es auch um dieses, um das Buch und um die schwierigen Gespräche. Und noch einmal im Dezember, ich glaube, es ist der 10. Dezember, bin ich, glaube ich, in Nürnberg. Also ja, also vom Sprecherhaus. Wenn man Sprecherhaus eingibt und Isabel Garcia, dann findet man die Termine.
Ja, hervorragend. Ich glaube, diejenigen, die zumindest in der Nähe sind und Zeit haben, das ist eine absolute Empfehlung. Und ich glaube, man kann auch die eine oder andere Rede von dir auf YouTube hören. Es war wieder sehr interessant, mit dir zu sprechen. Vielen Dank für die Einblicke. Vielen Dank für deine Zeit. Und du hast ja auch viel vor. Du machst jetzt zum Beispiel aus diesem Buch, über das wir schon gesprochen haben, nämlich Wie sage ich eigentlich? ? Machst du ein Hörbuch? Darauf freue ich mich auch, weil ich bin so ein bisschen der Hörer, also eher der Hörer als der Leser. Das gefällt mir immer sehr gut und wir freuen uns darauf, mehr von dir zu hören. Danke, Isabel.
Ich danke dir, Wolfgang. Vielen, vielen lieben Dank für das schöne Gespräch.
Weitere Informationen finden unsere Hörer im Teaser. Das war Wolfgang Eck für Themenradio. Machen Sie es gut.
PR und Kommunikation.
Management-Themen bei Themenradio.